Hi Luisa.
Hallo Elli.
Luisa, würdest du sagen, dass du Brad bist?
ich glaube, die Frage ist ja eher, darf man sich so selbst bezeichnen oder muss man da erst auf einen Tweet von CharlieXCX warten?
Okay, direkt die Frage mit Fremd- und Selbstbezeichnung. Ich würde sagen, bevor es zu tief reingeht, fangen wir mal von vorne an.
Unser Thema heute, Brad Fulfilling Prophecy.
Welcome back bei X und Y, dem Podcast über Medien und Feminismus. Und ihr hört's, wir sind wieder zu zweit. Und Luisa, wenn ich dich gerade anschaue, hast du, glaube ich, auch richtig Bock, mal wieder eine normal lange Folge zu produzieren. Ich meine, den Sommer über hast du jetzt 3 Minifolgen zu aktuellen Themen gemacht. Das war bestimmt auch schön. Ich liebe die, hört sie euch sehr gerne an. Aber ich finde es auch schön, dass wir wieder zu zweit hier sitzen.
Vielen, vielen Dank. Danke für die Blumen. Ja, es war einfach mal ein Versuch, Leute abzuholen, die vielleicht nicht so gerne unsere Stundenklopper sich immer reinziehen wollen und vielleicht im Sommer auch einfach nicht so Lust haben, sich so lange Sachen anzuhören. Und thematisch war es irgendwie auch ziemlich bunt. Es ging um die Cannes-Filmfestspiele und News aus der Filmwelt, um die neue Bridgerton-Staffel und auch das Thema Bodyshaming in Serien und um eine Initiative, die sich für mehr Sichtbarkeit von Care-Arbeit einsetzt. Unpaid Care Work heißt die. Könnt ihr gerne alles mal nachhören, aber jetzt wie gewohnt zurück mit dir. Ich freue mich, dass ich nicht mehr allein ins Mikro quatschen muss.
Glaube ich dir, würde ich mich auch freuen. Ich habe mich ein bisschen mehr zurückgelehnt. Heute haben wir uns dafür nicht nur ein Thema rausgesucht, sondern theoretisch ja zwei. Wir haben zwei Social-Media-Phänomene uns angeschaut, in die wir eintauchen wollen, die gerade gleichzeitig stattfinden. Und das ist zum einen Talahorn, zur Aussprache kommen wir noch, und Brad, auch da Brad, je nach amerikanisch-englischem Englisch ist das ja auch ein bisschen unterschiedlich. Ich sag mal Talahorn und Brad.
Wir wollen die jetzt nicht direkt vergleichen oder irgendwie gegenüberstellen, sondern wir finden es einfach extrem spannend, dass die so koexistieren, in den unterschiedlichen Blasen auch einfach stattfinden. Und wir werden uns natürlich fragen, welche Rolle die Berichterstattung über sie spielt.
Weil es ja mit der Berichterstattung auch eigentlich angefangen hat. Weil ganz ehrlich, als ich die Begriffe das erste Mal so auf Insta wahrgenommen habe, da war ich erstmal ziemlich genervt, weil ich mir dachte, Alter, Medien haben gerade echt so ein Sommerloch. Ich habe es nämlich nicht als Phänomen sozusagen eingespielt bekommen, sondern als Posts. Also zum Beispiel von der Tagesschau, die mir erklärt hat, was ein Talahorn ist. Und ich denke mir halt, wenn mir nicht zuerst das Phänomen eingespielt wird, sondern ein Erklärpost zum Phänomen, dann bin ich da erstmal ein bisschen misstrauisch, ob das dann wirklich ein Phänomen ist oder halt hochgechast wird. Und je mehr ich mich dann aber natürlich dafür interessiert habe, desto mehr hat der Algorithmus das schon auch gecheckt und mir dann schon haufenweise auch eingespielt, sodass man das schon als Phänomen irgendwie greifen konnte. Das fand ich ganz spannend. Wie war das bei dir?
Also ich glaube auch, dass das so ein klassisches Algorithmus-Ding ist und dass es auf jeden Fall ein Phänomen ist. Nur du wahrscheinlich einfach überhaupt nicht die Zielgruppe dafür warst, dass der Algorithmus dir das ausspielt. Währenddessen du ja aber natürlich komplett die Zielgruppe bist für journalistische Medien, die darüber dann irgendwelche Erklärvideos produzieren. So. Deswegen macht es für mich voll Sinn, dass das bei dir so rum quasi aufkam. Ja, also Talahorn habe ich auch mitbekommen über ein Erklärreel, ich glaube vom Spiegel war das. Und Brad war plötzlich einfach da, in ganz, ganz vielen Stories von mainly Frauen eigentlich. Und dann kamen danach so die ersten Erklärreels und klar, also seitdem das dann mit Kamala Harris irgendwie in Verbindung gebracht wurde, war es dann ganz groß und das passt aber auch wieder, weil das ja dann plötzlich ein journalistisch-politisches Ding geworden ist, obwohl es irgendwie so aus der Popkultur kam. Und dann ist es logisch, dass es dann auch bei mir in der Bubble war. So ist das.
Komplett wild. Jetzt haben wir die Begriffe auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Talahorn an und schauen da ein bisschen tiefer rein als erstes.
Das war ja so dein Rabbit Hole, in das du so reingeplumpst bist, beziehungsweise aktiv reingesprungen bist.
Ja, da kann man auch nur reinfallen in dieses Rabbit Hole. Ein kurzer Disclaimer noch, bevor ich wirklich anfange. Wir machen jetzt hier nichts anderes als das, was wir später noch bei anderen Medien kritisieren werden. Wir werden nämlich kritisieren, kleiner Teaser, dass es einen sehr beschreibenden Charakter überall hat. Und das müssen wir hier aber am Anfang einfach auch einmal kurz machen, um euch alle mitzunehmen, weil wir nicht voraussetzen können, dass jeder von euch auf Social Media aktiv ist und das mitbekommen hat. Also wundert euch nicht, wenn wir später genau das kritisieren, was wir jetzt mal kurz machen. Also, was ist Talahorn, wo kommt das her? Talahorn ist arabisch, je nach Aussprache. Also ich glaube, die ursprünglichste Aussprache ist Talahuna. Das ist einfach arabisch und bedeutet komm her. So, und das diese Phrase, diese zwei Wörter zu einer Bezeichnung für Menschen tatsächlich wurde, lag an einem Rap-Song von jemandem, der sich auf YouTube Hassan nennt. Und der hat eben einen Song rausgebracht auf YouTube und in dem heißt es: Zalahorn, ich geb dir einen Stich, bin der Patron. Wir spielen das mal noch kurz ein. Zalahorn, ich geb dir einen Stich, bin der Patron. Zalahorn. Genau, und wie man allein schon aus dem Snippet raushört, es ist halt so ein richtiger Klischee-Gewalt-Rap. Also das YouTube-Video kommt auch keine 10 Sekunden ohne irgendwelche Waffen aus. Und wirklich, ich meine alle Waffen, die man sich so vorstellen kann, gefühlt. Und dieses Lied ist aber tatsächlich schon 2 Jahre alt. Das hat auch sehr lange niemanden interessiert. Farid Bang hatte das mal unter einem Snippet von sich gelegt, aber sonst also hat es einfach medial nicht stattgefunden. Und vor circa 2 Monaten, also so Anfang Juni 2024, haben Meme-Seiten diesen Song mehr aufgegriffen und ihn unter Videos von so schattenboxenden jungen Männern gelegt. Und junge Männer haben das auch selber unter ihre Videos gelegt. Und zack, hatte dann irgendwie die Internetgemeinde beschlossen, dass dieser Typ Mensch, den man in den Videos sieht, dass sie den jetzt Zalahorn nennen. Und das dann auch mit der Zeit mit so einer urdeutschen Aussprache. Also in dem Lied von Hassan klingt das noch so mit so einem arabischen Slang. Und mittlerweile in den Videos sagen sie aber halt einfach Zalahorn, also auch so ein deutsches T und so, ne? Also so Zalahorn einfach.
Und es gibt quasi auch so ein paar Merkmale, die dem Zalahorn zugeschrieben werden. Das ist zum Beispiel, dass es meistens junge Männer sind, die migrantisch gelesen werden, die bestimmte Markenklamotten tragen. Da ist dann auch oft so eine Gucci-Umhängetasche dabei. Die kann auch fake sein oder so eine weite schwarze Hose, so eine Jogging-Anzugshose und oft irgendwie noch so eine Vape dabei. Und oft sind es quasi Männer, die sich so zu vielen Treffen so ein bisschen im Rudel auftreten und da eben dann in den Videos agieren.
Das sind sozusagen die Männer, die man in den ersten Videos mit diesem Hashtag sieht. Das ist wichtig, weil es im Internet mittlerweile halt auch ganz andere Beschreibungen gibt. Da kommen wir gleich dazu. Aber so diese Beschreibung ist jetzt das, wo es herkommt. Und am Ende ist das auch einfach das, was man früher, und ich spreche das jetzt einmal aus, Kanake genannt hat. In den Shownotes verlinke ich euch einen Artikel von Bento zum Thema Selbst- und Fremdbezeichnung und warum bestimmte Menschen das K-Wort nicht so in den Mund nehmen sollten. Aber weil K-Wort nicht so geläufig ist wie N-Wort, habe ich das jetzt hier einmal ausgesprochen. Und genau, wie gerade schon gesagt, genau wie eben beim K-Wort, kommt es auch bei Zalahorn gerade einfach sehr darauf an, wer da wen warum so nennt. Also ob es eine Selbst- oder Fremdbezeichnung ist. Und das merkt man auch in den Kommentaren unter den Videos, finde ich ganz krass. Also da sind rassistische Beleidigungen dabei, aber auch so selbstermächtigende, ja, also so als selbstermächtigende Bezeichnung für einen selbst. Das finde ich richtig spannend, dass das so weit auseinander geht im Moment.
Und da es jetzt gerade halt irgendwie noch so gar nicht klar ist, sagen wir mal, weil das noch so frisch in den Medien und so ist, in welche Richtung dieser Hype um Zalahorn kippt, sprechen wir das jetzt hier auch noch aus. Aber es kann natürlich sein, dass es in ein paar Monaten eine ganz andere, ja, Konnotation auch bekommt.
So, und damit sind wir jetzt alle einmal auf dem gleichen Stand. Und die Frage ist ja, warum reden wir jetzt hier im Podcast drüber? Weil Medienanteil ist ja ganz klar gegeben, aber wo bleibt der Feminismus-Part? Der Punkt ist tatsächlich, dass ich dachte, als mir so eben diese Erklärposts eingespielt wurden, dass Zalahorn problematisch ist. Und ich fand das super spannend festzustellen, dass der Ausgang des Begriffs ist ja sozusagen ein Video mit sehr viel männlich kodierter Aggressivität und Gewalt. Und das kommt auch in ein paar Videos auf Social Media rüber, aber so im Großen und Ganzen, wenn man sich jetzt Videos zu Zalahorn anschaut, dann sind da auch sehr viele so ironische Beiträge dabei, wo die jungen Männer selber so ein bisschen das Aufladen als Begriff, sich da selber persiflieren. Da gibt es zum Beispiel den TikToker Araber mit Seitenscheitel. Von dem bekommt man relativ viele Videos eingespielt und man hat irgendwie das Gefühl, dass der das irgendwie lebt, aber dass das gleichzeitig auch ironisch sein könnte. Es kommt zumindest so rüber, also da ist irgendwie so ein Augenzwinkern dabei. Also man hat einfach das Gefühl, dass bestimmte Männer, die in diese Schublade Zalahorn passen, sich gleichzeitig aber des Phänomens darum bewusst sind und schon auch damit spielen.
Ja, also die kennen den Diskurs, der da gerade außenrum stattfindet. So, das leuchtet da irgendwie so ein bisschen durch in einigen Videos, auch von ihm, ja. Also im Endeffekt, ne, eigentlich so ein klassischer Fall von Schubladen, die aufgemacht werden, obwohl er eigentlich gar keine sind. Und das wird eben genau in so einem Trend dann so richtig deutlich gemacht.
Voll. Und ich habe mich dann aber halt schon gefragt, warum hatte ich dann also den Eindruck, dass Talahorn negativ konnotiert ist, wie ich vorhin gesagt habe. Und jetzt bei der Recherche zu dem Begriff bin ich dann bei einem Artikel von der Bild gelandet, die einfach mal festgelegt hat, also so eine Fremdbeschreibung gemacht hat, dass Talahorn gleichbedeutend ist mit sexistisch und gewaltverherrlichend. Das haben die einfach geschrieben. Und zwar ausgehend von Videos, in denen junge, migrantisch gelesene Männer tatsächlich frauenverachtende und gewaltverherrlichende Dinge von sich geben. Die wollen wir ehrlicherweise hier nicht reproduzieren. Uns ist nur wichtig zu sagen, wir wollen sie damit auch auf keinen Fall runterspielen. Es sind schlimme Dinge. Aber das tut hier jetzt gerade erstmal kurz nichts zur Sache. Es ist nur witzigerweise der Grund, warum wir eigentlich bei Talahorn gelandet sind, nämlich wegen den Sexismusvorwürfen. Aber wir wollen einen anderen Punkt machen. Das im Bildartikel sprechen sie dann noch von klauenden und pöbelnden Männern, von einer Jugendbewegung. Und der ganze Artikel strotzt eben nur so vor Hetze aufgrund von ein paar ausgewählten Videos und erwähnt halt diese ironische, persiflierenden Videos hinter dem Begriff nur mal so am Rande. Also die schreiben dann, seitdem, also seit das viral geht, wird das Bild des Talahorns tausendfach reproduziert, manchmal auch halb ironisch nach dem Motto, ich stehe zu meiner asozialen Identität. Zitat Ende. Wo man sich schon fragen kann, seit wann die Bild eigentlich den Maßstab setzt, was genau jetzt asozial bedeutet.
Bei der Welt war auch so ein ähnlicher Artikel. Also ist jetzt auch kein Wunder, ist ja das gleiche Haus, der so in die gleiche Kerbe auch noch geschlagen ist. Aber du hattest auch noch mal auf Social Media Sachen entdeckt, ne?
Ja, voll. Das waren ja zwei Medien, auf denen ich vielleicht öfter unterwegs bin, privat. Zum einen, die Tagesschau hat ein Reel dazu gemacht und hat da drin einfach erzählt, warum der Begriff Talahorn aus zwei Gründen problematisch ist. Und einer der beiden Gründe ist, der Begriff ist problematisch, weil er von Rechten missbraucht wird. Und da hört es halt bei mir auf, weil ich muss doch selber als Redaktion merken, wie bescheuert das ist, davon zu reden, dass der Begriff von Rechten missbraucht wird und deswegen problematisch ist. Also die Rechten machen ihn problematisch. Das ist einfach ein feiner Unterschied, den ich aber auch in so einem Reel eigentlich rüberbringen könnte und der für mich da komplett vernachlässigt wurde.
Gut gedacht und nicht so ganz gut gemacht, ne? Sie wollten halt einfach darauf anspielen, dass es eben diese Videos gibt, in denen sich Rechte über die Talahorns lustig machen. Aber es kommt eventuell, wenn man sich gar nicht mit dem Phänomen beschäftigt hat und mit dem großen strukturellen Problem, was da drüber schwebt, kommt es halt nicht rüber, glaube ich, ja.
Ja, das ist genau der Punkt. Und auch beim Spiegel, da haben sie einen ellenlangen Artikel zu dem Begriff gemacht. Ich bin auf dem gelandet, weil sie auch ein Reel gemacht hatten und darüber habe ich den Artikel angeklickt. Und ich finde das so absurd, weil dieser Begriff einfach seit 2 Monaten durchs Internet geistert und in 2 Monaten wahrscheinlich schon wieder vom Medienradar verschwunden ist. Und der Spiegel schreibt da so einen Artikel auch aus so einer, wir müssen jetzt den ganzen Kartoffeln mal erklären, was da aus einer Bevölkerungsschicht, mit der wir uns sonst nicht beschäftigen, rüberschwappt, aus so einer Haltung heraus. Und also wenn man so diesen Artikel liest, da ist so eine Distanz zwischen dem Autor und diesem Begriff so richtig von außen erklärt. Und das ist einfach, da fehlt mir so ein bisschen von Medien selbst, auch wenn die Beiträge vielleicht jetzt nicht so hetzerisch sind wie der von der Bild, aber da fehlt mir einfach die Differenziertheit, so zu sagen, wie die Taz das zum Beispiel gemacht hat, dass das einfach gerade komplett überbewertet wird. So, das gibt's, das kann man vielleicht kurz erklären, aber das muss man jetzt nicht als Phänomen hochchessen. Weißt du, was ich meine?
Alles ein bisschen wirr. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob es in 2 Monaten, wie du jetzt gemeint hast, schon wieder vorbei ist, das Phänomen, oder was damit passiert oder inwieweit sich das entwickelt. Aber es ist definitiv interessant, wie es gerade aufgegriffen wird. Ich glaube, was mir da wichtig ist und was wir nochmal kurz thematisieren sollten, ist wirklich dieses Thema Eigen- und Fremdbezeichnung. Ich habe da so ein paar gute Beiträge dazu gefunden. Es gibt ein Video des TikTokers Anwar und es gibt einen sehr guten Erklärpost auf Insta, den ich gefunden habe, von 2 Lehrerinnen, die sich für antidiskriminierende Bildung einsetzen und einem Rassismusforscher. Und die erklären eben nochmal, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich mich so selbst bezeichne oder aufgrund allein schon meines Aussehens von anderen so bezeichnet werde. Und diese Selbstbezeichnung kann auch problematisch sein. Zum Beispiel, wenn man sich selbst als Talahorn bezeichnet, um zu rechtfertigen, dass Frauen einem unterlegen sind oder sein sollen. Gleichzeitig ist aber diese Fremdbezeichnung auch voll problematisch, wenn dann eben diese Frauenfeindlichkeit allein als ein Problem betrachtet wird, das migrantischen Jugendlichen zugeschrieben wird, weil das ja dann logischerweise wieder dazu führt, dass diese ganzen sozialen Missstände, wie eben Gewalt an Frauen, nur migrantischen Menschen zugeschrieben werden und nicht dem restlichen Teil der Gesellschaft, als ob die damit überhaupt nichts zu tun hätten und dadurch ja auch einfach dieses systemische Problem, was da dahinter steckt, komplett ignoriert wird, so.
Ja, Stigmatisierung vom Feinsten.
Ja, also ich verlinke euch den Post und das TikTok-Video. Das hat uns sehr gut bei der Einordnung geholfen.
Gerade dieser Punkt, den du sagst, ne, gerade weil das dann in Verbindung gebracht wurde mit Gewalt und mit Gewalt gegen Frauen, war das so ein gefundenes Fressen auch im Sommerloch, das polarisiert wegen, um das nochmal zusammenzufassen, Migration, Klassenkampf, Geschlechterkampf, das kam da so alles zusammen und da kann man Klicks generieren. So, das war für mich die Essenz.
Ja, spannend, ob das so funktioniert hätte, wenn andere Themen ganz groß wären. Also ob das wirklich so ein Sommerloch-Ding ist und ob das quasi im Herbst auch funktioniert hätte, das so breit zu treten. Hätte ich gerne gewusst.
Wir werden es nie erfahren. Dann wechseln wir jetzt zu einem anderen Sommerthema, zu einem Sommertrend des Jahres. Es ist nämlich nicht mehr Hot Girl Summer und nicht mehr Red Girl Summer. Es ist der Brad Summer. Möglicherweise auch Brad Girl Summer, aber ich finde irgendwie Brad Summer geiler.
Macht auch keinen Sinn, grammatikalisch.
Nee,
können wir
voll.
Kommen wir gleich mal dazu. Also genau, das war so ein bisschen mein Rabbit Hole. Und ich finde, es ist gar nicht so leicht zu greifen. Es ist ähnlich komplex wie Talahun für mich. Aber woher kommt's von vorne? Es gibt ein neues Album von der britischen Sängerin und Songwriterin Charlie XCX. Falls ihr denkt, keine Ahnung, noch nie einen Song von ihr gehört, sage ich, ihr habt safe schon einen Song von ihr gehört. Wenn sie nämlich nicht selbst singt, dann schreibt sie für krasse Menschen wie Selena Gomez, Rita Ora, Shawn Mendes oder Britney Spears. Also irgendwann werdet ihr Charlie XCX schon mal begegnet sein. Und ihr Album, das heißt eben Brad. Und das ist so ein Albumcover in so, man sagt, Slime Green oder Neon Grün mit so einer ganz simplen Schrift, die auch so ein bisschen verpixelt ist. Das hatte sie schon mal bei ihrem Album von 2022, das hieß Crash und das war auch so ein blauer Hintergrund und davor so eine rote Schrift, also es ist schon irgendwie so ein bisschen ihr Style. Und Brad heißt so viel wie Göre, deswegen macht Brad Girl Summer nicht so viel Sinn, weil das wäre dann der Gören-Mädchen-Sommer. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, was ist denn jetzt mit Göre gemeint? Da geht es nämlich eigentlich um viel mehr als diesen Gören-Begriff, den wir irgendwie so aus dem Deutschen kennen. Und da können wir einfach mal Charlie XCX selbst sprechen lassen, wie sie ihren eigenen Begriff, den sie da so ein bisschen gebrandet hat, interpretiert.
You're just like that girl who is a little messy and likes to party and like maybe says some like dumb things sometimes, who like feels herself but then also like maybe has a breakdown but kind of like parties through it, is very honest, it's very blunt, a little bit volatile, yeah, like does like dumb things but like it's brat, you're brat, that's brat.
Also im Endeffekt, was sie sagt, ist, Brad ist eben ein Mädchen, die so ein bisschen chaotisch ist, die gerne Partys macht, die manchmal unüberlegt dumme Sachen sagt oder raushaut, die sich aber auch sehr connected zu sich selbst fühlt, manchmal aber auch einen Zusammenbruch hat, über diesen Zusammenbruch wieder feiern geht, die sehr ehrlich ist, sehr, sehr unverblümt ist, also sagt, was sie denkt, sprunghaft ist, vielleicht mal so schnelle Entscheidungen trifft, die dann vielleicht auch mal irgendwie blöd ausgehen. Und im Endeffekt, das ist ihre Bezeichnung von einer Brad-Göre sozusagen.
Das ist jetzt also nicht einfach der Charakter oder das Aussehen an sich, sondern wirklich so ein Lifestyle, so eine ganze Lebenseinstellung.
Komplett, die hat da echt so ein Momentum erwischt und da steckt so ganz viel drin und irgendwie hat das bei der Gen Z voll eingeschlagen. Also eins, was ich ganz spannend fand, was da so drin steckt, ist so diese Gleichzeitigkeit und gleichzeitige Widersprüchlichkeit von Gefühlen oder Aktionen. Also, dass es okay ist, wenn man sich widersprüchlich verhält oder fühlt, beispielsweise man geht ins Pilates, aber knallt sich danach irgendwie Burger und Alkohol und Zigaretten rein und geht trinken, wo man ja normalerweise sagen würde, hä, wie passt denn das zusammen? Wer macht denn sowas? Das bringt ja gar nichts so. Oder was ich auch gelesen habe und ganz spannend fand, ist so dieses, dass man es genießt, unter Frauen zu sein und das als empowerndes Gefühl empfindet, aber gleichzeitig davon auch voll eingeschüchtert ist. Da habe ich mich voll drin wiedererkannt. Das war so, ah krass, ja, wow. Es ist ein Trend, der auch so ein Gegenpart ist zu diesem perfekten Person, Frau sein auf Social Media, zu diesem cleanen Ästhetik. Und ein Begriff, den ich richtig schön fand und der da voll gut dazu passt, ist the messiness of womanhood.
Liebs, das beschreibt so alles.
Schon, oder? Mhm. Also ich fühle das so sehr. Das ist so voll der Befreiungsschlag, dafür eine Bezeichnung zu haben irgendwie. Ich weiß nicht. Einfach frei machen von jeglichen Konventionen und das quasi ohne Erlaubnis und ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Also so ein bisschen, in Anführungszeichen, ich gebe einen Fick auf alles. Und was ich da mich jetzt frage ist, ich habe das Gefühl, es geht da ja auch um dieses lang ersehnte Gefühl der Freiheit und der Erlaubnis, auf alles scheißen zu dürfen. So wegen Pandemie und wegen Klimawandel und all den Sachen, die man halt eben nicht mehr darf. Überall Einschränkungen. Und da weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Oder verstehe ich das falsch? Hat das vielleicht damit gar nichts zu tun?
Weil du denkst, dass damit dann so ein bisschen so zu viel Egoismus einhergeht?
Ja, genau. Ist das das, genau, das war so dieses, ist das jetzt das, was wir gerade brauchen? Dass jeder auf alles scheißt.
Nee, ich glaube, das brauchen wir nicht. Aber ich glaube, das ist Brett auch gar nicht. Weil, so wie ich den Begriff verstanden habe, so wie er transportiert wird, gerade auf TikTok, geht es so mit unglaublich viel Empathie einher. Also, dass man gegenseitig dieses Zerrissensein und dieses, dass man gleichzeitig einfach verschiedene Schubladen sein kann, dass man das auch akzeptiert gegenseitig und sich nicht fertig macht dafür. Und deswegen, glaube ich, kann das gar nicht so viel Egoismus sein, wenn man gleichzeitig anerkennt, dass andere Personen auch gerade nicht so die perfekte Version ihrer selbst sein können. Wenn man das nicht nur auf sich bezieht, sondern auch auf andere, dann schließt es einfach ja Empathie wieder mit ein. Weißt du, was ich meine?
Okay, ja.
Und einen Blick auf alles geben und gleichzeitig empathisch sein, ist für mich so eine ganz okay Mischung.
Es ist so, ich nehme mir meine Freiheit, aber ich lasse dir auch deine, ne?
So. Ja, aber auf so eine gute Art, nicht so eine FDP-Art.
Ja, sowieso. So, und dann können wir natürlich, müssen wir gar nicht lange drüber nachdenken, wo dieses Phänomen groß gemacht wurde. Natürlich auf TikTok. Es gibt zu einem Song von Charlie XCX einen Dance dazu. Ist jetzt natürlich auch schon zu Instagram übergeschwappt, aber es ist ja oft so, Trends tauchen erst auf TikTok auf und irgendwann sind sie dann auch auf Instagram. Ist bei weitem nicht so anspruchsvoll wie der Rhabarber-Barbara-Tanz, aber er ist groß. Und dazu wurde jetzt quasi zu diesem Lebensgefühl eben dieser Brett Summer ausgerufen. Und mit dem geht schon auch so ein gewisser Style einher. Also so zum Beispiel so übergroße Sonnenbrillen, die wie so Alien- oder Fliegenaugen machen. Kopfhörer, aber entweder, dass man zum Beispiel einen AirPod schon verloren hat oder dass man beide AirPods verloren hat und wieder auf seine alten Kabelkopfhörer umsteigt. Also ne, so ein bisschen dieses Messy-Sein. Und dann sieht man auch Charlie XCX in einem Video in so einem weißen Rip-Top ohne BH. Make-up wird zum Beispiel nicht abgewaschen vorm Schlafen gehen. Man nutzt irgendwelche Klamotten über mehrere Tage, ohne sie zu waschen. Hat so viele Zigaretten bei sich, dies, das, so. Das ist so dieses Lebensgefühl.
Und die Farbe grün steht da ja sowieso über allem eigentlich, ne? Grüne Getränke, grüne Feuerzeuge, grüne Handtaschen, alles kann irgendwie gerade grün sein. Gerade auch von Charlie XCX selber wird das natürlich angekurbelt mit Merch, den sie anbietet. Da gibt es dann T-Shirts, die so grün sind, wo irgendwie Brett draufsteht. Kleine Kapitalismuskritik sozusagen am Rande, so messy sie alle sind. Trotzdem ist das dann natürlich trotzdem wieder so ein Hype, der halt verkapitalisiert wird.
Ja, und nicht nur von ihr, ne, von ganz vielen Firmen. Genau, also irgendwie auch in LinkedIn und so ist das so voll ein Thema. Was können wir daraus lernen? Klassischer Satz. Wenn man sich mal so diese letzten Sommer-Girl-Trends so anschaut, dann liegen die ja schon, lagen die immer eng beieinander. Es geht immer so um Selbstermächtigung, Ausbrechen aus Konventionen, man einfach selbst sein dürfen. Es hat ja mit diesem Hot Girl Summer so ein bisschen angefangen, diese Trendsetting. Megan Thee Stallion, die quasi so ein bisschen verantwortlich ist für diesen Trend, hat dann auch sogar extra gesagt, sie spricht dann nicht nur Frauen an, auch Männer. Es geht einfach darum, eine gute Zeit zu haben und sich einfach nicht darum zu kümmern, was andere über einen denken.
Und daraus weiterentwickelt hat sich ja eigentlich dann der Red Girl Summer, also Red wie die Ratte, Rattenmädchen Sommer, yay. Da geht es mehr so um rausgehen, einfach mal snacken, so viel wie man will, auf die viel propagierte Bikini-Figur scheißen, einfach mal cringy sein dürfen, nicht so lange über Entscheidungen nachdenken, so sich einfach sehr viel wohler mit sich selber fühlen. Also der Hot Girl Summer wollte das an sich auch, aber der Red Girl Summer, so die Urheberin des Red Girl Summer, hat nochmal betont, so dass es bei Hot die Leute eben an die Figur denken und bei Red können sie das einfach mal ignorieren und weglassen und einfach mal wirklich so von innen heraus sie selber sein, sozusagen.
Und bei dem Brad Summer, da geht's quasi nochmal eine Stufe weiter. Da ist dann im Endeffekt Wilder Westen, alles okay. Also nichts wird einem wirklich vorgeschrieben. Sei wie du bist und genießt es halt so. Ich finde das auch spannend mit diesem Slime Green, weil es ist ja auch so bildlich gesehen, ne? Das ist voll die hässliche Farbe, die wird eigentlich mit was Ekligem assoziiert. Super Kein schlimm. Mensch würde sich trauen, die zu nutzen. Aber was hat Charlie XCX gemacht? Sie hat da was Cooles, Hippes draus gemacht. Also Sachen, die vielleicht uncool sind, einfach mal machen und sie dadurch cool machen. Das finde ich irgendwie schon eine ganz coole Botschaft.
Gerade weil mit, also diesem Brechen mit Ästhetik eigentlich ja dann auch so ein Freimachen zum Beispiel von so einem Male Gaze einhergeht.
Ja, voll.
Von diesem sich immer in den Augen von anderen, gerade vielleicht von dieser männlich geprägten Gesellschaft zu sehen. Das finde ich auch ganz spannend daran. Und sich so freimachen zum Beispiel von der Kosmetikindustrie, weil ich nur noch eben einen Pinsel verwende und nicht mehr jede Woche einen neuen kaufe, der mir irgendwie aufgeschwatzt wird.
Das ist jetzt so ein kleiner Exkurs, aber ich habe dann, als ich diesen Begriff auf TikTok so gesucht habe, auch noch Videos bekommen, wo ich erstmal dachte so, hey, wie passt das jetzt zusammen? Von der Kink-Community. Also Kink ist quasi eine sexuelle Vorliebe, die von klassischen gesellschaftlichen Normen, wie man halt denkt, wie man zu sein haben muss beim Sex, abweicht. Und da ist nämlich Brad schon vor Charlie XCX ein Begriff gewesen, als ein Begriff für eine unterwürfige, schlecht erzogene Person, also eine unterwürfige Göre, wenn man es mal so haben möchte. Und da habe ich einen Artikel gelesen und in dem hat auch die kanadische Autorin Monica Hasey ein Statement abgegeben und hat es ganz gut zusammengefasst und hat gesagt, so die Art und Weise, wie diese TikTok-Girls und diese Kink-Leute es nutzen, findet sie nämlich ziemlich ähnlich. Es ist quasi eine traditionell unterwürfige Person, die beschließt, in ihrer Rolle ein bisschen Spaß zu haben und es so den Verantwortlichen schwerer macht. Das könnte man ja wirklich übertragen auf eben Frauen, die von der Gesellschaft unterdrückt werden und jetzt aber einfach mal sagen, da scheiße ich drauf, ich habe jetzt einfach mal Spaß. Und das macht natürlich dem Patriarchat so ein bisschen Probleme, weil das ist es nicht gewohnt. Ich fand irgendwie diese Parallele völlig witzig.
Womit wir ja genau bei Kamala Harris landen, würde ich sagen, mit dieser Beschreibung.
Ja, trifft's ganz gut. Ich glaube, da zittern gerade ein paar in den USA. Es ist voll spannend und wir kommen da jetzt auch einfach gar nicht drum rum, das nochmal anzusprechen, weil es gerade einfach riesig ist. Ihr werdet es auch alle mitbekommen haben. Man könnte sozusagen, jetzt kommt mein nächstes Lieblingswort, von einem Feminominum sprechen. Hast du davon schon gehört?
Ja, ich hatte so einen Ohrwurm tagelang.
Geil, ich habe das nämlich erst gelesen und danach den Song von Chappelle Roan angehört. Genau, es ist ein Song von ihr, ne?
Ja, genau. Und einfach schon diese Aussprache, Femininum, ich kann es gar nicht, Femininum.
Ein Non zu viel. Ich liebe es einfach, es ist einfach so zu sagen, es gibt ein Phänomen von Frauen ausgelöst, wie geil ist das? Es warten ja gerade eigentlich alle die ganze Zeit drauf, dass endlich Taylor Swift die Wahlen für die Demokraten rettet, was sie laut ExpertInnen auch könnte oder riesigen Einfluss zumindest drauf haben könnte. Und dann kommt jetzt aber witzigerweise eine britische Sängerin, Charlie XCX, um die Ecke und postet, Kamala is, IS großgeschrieben, Brad. Also Kamala ist dieses Phänomen, sie ist Brad. Und damit ändert sich alles und Kamala Harris wird einfach zum Meme.
Und diese Kampagne, die sie ja mittlerweile fährt, weil dann doch immer mehr sich hinter sie gestellt haben und klar ist, sie könnte wirklich die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten werden. Diese Kampagne springt da ja auch komplett drauf mittlerweile. Ich finde das so spannend. Der Twitter-Account von Kamala Headquarter hat so einen grünen Hintergrund im Header mittlerweile. Dieser Tweet von Charlie XCX ist natürlich durch die Decke gegangen und die nutzen dieses Momentum auch wieder, was da geschaffen wurde und kriegen das irgendwie auch hin, die Seitenhiebe, die von Trump-Seite, vom Trump-Lager kommen, irgendwie umzuclaimen, weil als Brad kannst du das halt auch einfach. Du kannst frech sein und du kannst ihm was reindrücken. Also allein schon, dass Kamala Harris gesagt hat, in meiner Karriere als Staatsanwältin hatte ich mit verurteilten Menschen zu tun. Glauben Sie mir also, wenn ich sage, dass ich mit dem Typ Donald Trump klarkomme? Ne? Das muss man halt auch erstmal bringen. Also klar, voll. In der US-amerikanischen Politik ist das alles nochmal ganz anders aufgeladen als bei uns. Aber trotzdem ist das sowas, das kann sie mit ihrem Brad-Status auch einfach machen.
Auch ein Beispiel ist diese, ihre, sagen wir mal, auffällig laute Lache, die ja sofort genutzt wurde. Ne? Das ist ja immer so Kritik irgendwie an Frauen, wenn sie so zu laut sind, zu hysterisch, ist ja da auch immer so ein Begriff, wirken. Und dann sofort die Frage gestellt wurde, so, wird diese Lache ihr die Präsidentschaftskandidatur stehlen? So, nein. Sie lacht halt einfach so. Und es wurde aber lange halt quasi negativ gegen sie verwendet. Und aber in diesem Brad-Kontext macht es halt wieder voll Sinn, weil es ist dann eher was Empowerndes, weil sie halt einfach so lacht, wie sie lacht. Und es ist voll ehrlich und authentisch.
Die Kampagnenmacher von ihr haben sozusagen so ein richtiges Werkzeug in der Hand, wie sie alles, was bisher gegen sie verwendet wurde, so ein bisschen aushebeln können. Ich finde das richtig nice. Das gab es, glaube ich, in dem Ausmaß auch einfach noch nicht. Deswegen ist das richtig spannend zu beobachten.
Und es kommt so gut an bei den jungen potenziellen WählerInnen, weil das alles, was sie sagt, ihre Inhalte, ihre Person, wird jetzt halt dadurch richtig zugänglich gemacht. Für eine Gruppe von jungen Menschen, die entweder vielleicht gar nicht gewählt hätten. Ich glaube, die nennt man Both Haters oder sowas. Also die beide Kacke fanden, Trump und Biden, und sich damit nicht identifizieren konnten. Vielleicht auch junge Menschen, die Trump gewählt hätten und jetzt aber so unfreiwillig da in diesen TikTok reinzurutschen, das ist halt für die gerade der Jackpot.
Da können wir jetzt also auch gespannt bleiben, wie sich das jetzt wahrscheinlich halt Tag für Tag auch noch weiter dreht bis zur Wahl. Ne, es dauert noch ein bisschen, November, Anfang November ist es und wir haben jetzt erst Ende Juli. Deswegen spannend, was da die nächsten Wochen auch noch passieren wird mit diesem Hype. Und mit ihr.
Komplett. Wer weiß, bis wir die Folge rausbringen, ob nicht schon wieder alles umgedreht ist. Wir werden sehen. Aber es ist trotzdem eine super spannende Analyse. Und damit sind wir am Ende unserer beiden Analysen zwei sehr unterschiedlicher Phänomene. Was ist dein Gefühl, Ellie?
Ja, wir haben die ja zusammengepackt, weil die haben so ihre Eigenheiten und gleichzeitig kann man sie insofern zusammendenken, wie sie einfach in den journalistischen Medien stattfinden. Also das, finde ich, ist so das Spannendste an beiden. Und ich habe einfach das Gefühl gerade auch wenn ich mir diese beiden Phänomene anschaue, dass journalistische Medien entweder komplett so ihre Self-Fulfilling-Prophecy-Macht unterschätzen oder ignorieren. Also ne, diese Macht, die sie haben, dass wenn sie über was berichten, dass es danach anders gebrandet ist, sich vielleicht anders entwickelt, als wenn sie nicht berichtet hätten. So, damit müssen Medien immer leben. Aber ich habe das Gefühl, gerade in diesem Internet-Zeitalter, um es mal wie so ein Boomer zu sagen, wo einfach Klicks die Währung sind, ist das irgendwie entweder, wie gesagt, unterschätzt oder ignoriert. Und ich glaube, ich finde das nicht gut, weil sowohl bei Brad als auch bei Talahon können JournalistInnen es irgendwie nicht lassen, es das sein zu lassen, was es halt ist. Es ist am Ende ein Meme, ein Social-Media-Ding und damit will ich auch gar nicht sagen, dass es deshalb nicht irgendwie das echte Leben wäre oder nicht berichtenswert, weil das ist es ja, sondern ich will einfach sagen, dass mir da zu viel rein interpretiert wird, zu viel von außen drauf geschaut wird, nicht ne, auf Augenhöhe, sondern von oben drauf. Und zwar ja raufgeschaut wird auf was, was sich halt sowieso jeden Tag wandelt und morgen schon wieder ganz anders aussehen kann. Und halt Journalismus und virale Hypes gehen für mich insofern da nicht zusammen oder nicht gut zusammen, wenn der Anspruch von Journalismus ja ist oder sein sollte, dass man ein Thema durchdringt. Während der Hype ja in dem Moment, wo man ihn wirklich durchdrungen hätte, schon wieder weg ist. Und deswegen habe ich halt so das Gefühl, dass Medien halt lieber schnell raushauen und über einen Hype berichten, in den sie nicht mal ganz eintauchen konnten, weil dafür fehlt ja die Zeit, weil sie müssen ja raushauen, bevor er weg ist. Und dann hauen sie raus und es ist gar nicht das, was der Hype eigentlich ist. So, und dann denke ich mir halt, anstatt den inhaltlichen Raum für Feminismus und Sexismus, ne, damit haben diese beiden Themen ja zu tun, anstatt diesen inhaltlichen Raum an Themen zu geben, die nicht morgen schon wieder vergessen sind, macht man sich's dann leicht, weil es gut klickt. Punkt.
Uff.
Konntest du mir folgen?
Ja, ich konnte dir folgen. Ich fand, das war sehr klug, was du gerade gesagt hast. Wie kann ich da jetzt nachziehen? Ich glaube gar nicht. Doch, wobei, einen Gedanken hatte ich bei der ganzen Recherche um Charlie XCX und Brad und so auch, wo ich diese Begriffe wie Messiness of Womanhood oder diese Gleichzeitigkeit der Widersprüchlichkeiten und dies, das. Ich habe das voll gefühlt und war so, wow, krass, cool. Und dachte mir dann aber, also ganz ehrlich, da wird jetzt so feuilletonistisch und feministisch so ganz, ganz viel rein interpretiert von den ganzen Medien und AutorInnen und sowas, die dann dazu befragt werden, wo ich mir auch denke, also ob das alles so in Charlie XCX Kopf war, als sie das so quasi konzipiert hat. Eigentlich hat sie ja angefangen irgendwie mit einer Zigarette und einem braless Top oder sowas. Das fand ich schon ganz interessant. Und was mir jetzt auch gerade noch gekommen ist, ich habe witzigerweise auch so einen sarkastischen Artikel gelesen, der sich halt selber fragt, wie der Brad Summer so schnell wieder gekillt werden konnte. Weil sie halt sagen, klar, sobald ein Trend in den Mainstream abrutscht, kann man ihn eigentlich wieder für tot erklären. Der wird kapitalistisch ausgenutzt, in unserem Fall jetzt sogar weltpolitisch, und dann ist er einfach weg. Das fand ich irgendwie so lustig, dass da jemand quasi jetzt schon einen Artikel drüber gefasst hat mit der Frage, who killed Brad Summer?
Ja, aber spannend, weil ja die Charlie XCX-Community sagt, das war in so Kommentaren unter ihren Videos, nach dem Motto, wenn Mainstream denkt, dass es tot ist, dann ist es für uns ja aber erst recht nicht tot. Und dann können wir es ja weiterdrehen. Also das ist ja wieder ein Weiterdreh, und das meine ich genau mit, dass journalistische Medien gar nicht checken können schnell genug, was abgeht, weil es sich dann schon wieder weitergedreht hat. Also weil das so schnell funktioniert und so eine Dynamik hat, und dann liest man so einen Artikel, der eigentlich schon wieder von gestern ist, und müllt das Internet damit zu.
Jetzt noch meine zwei Fragen. Ist es für Medien, journalistische Häuser jemals eine Option, nicht zu berichten, wenn man sich eigentlich sicher sein kann, andere werden es tun? Wie kommen da journalistische Medien raus? Es einfach nicht machen und hoffen, dass irgendwann es alle so tun?
Ja, nee, ich weiß voll so, wenn Klicks Geld bringen, dann muss ich natürlich diese Klicks einfahren. Das ist mir absolut klar. Ich meine, ich arbeite ja auch in einem privatwirtschaftlichen Medienunternehmen aktuell. So, ich kenne diese Mechanismen. Ich finde nur, gleichzeitig sollte man sie so oft es geht kritisieren. Ich glaube nicht, dass sich das ändern wird. Ich glaube, das ist absolut utopisch, ehrlicherweise, dass man mit Journalismus Geld verdienen kann ohne das Internet. Das funktioniert nicht, und damit hängt man halt in dem Karussell einfach drin. Ich würde mir nur einfach wünschen, dass, wenn man schon berichtet, dass man das in den Artikeln dann zum Beispiel auch mehr rausarbeitet, was es für eine Dynamik hat. Also zum Beispiel der Spiegel-Artikel endet über Talahorn einfach mit so einem Absatz darüber, wie die Rechten das aktuell nutzen. Und ich denke mir so, das ist so eine minimale Momentaufnahme. Gefühlt, der Artikel ist eine Woche alt und es stimmt schon nicht mehr, was da drin steht. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und dann, finde ich, muss man im Journalismus einfach in irgendeiner Weise versuchen, so weiterzuwachsen, dass man sowas in den Artikeln zumindest auffangen kann und sich das bewusst macht, wenn man es veröffentlicht, wie schnell es schon wieder veraltet sein wird.
Ja, stimmt.
Dass man da einen anderen Dreh findet, das ist, glaube ich, eher die Lösung. Nicht zu berichten, sondern anders zu berichten. Und ich glaube, das ist Arbeit. Das ist so ein bisschen wie, vor ein paar Jahren hat man den konstruktiven Journalismus erfunden. Da hat man gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr nur Nachrichten machen, die draufhauen und die Probleme berichten, sondern wir wollen über Probleme berichten, aber wir finden den Kniff, dass, wenn wir über Probleme berichten, wir immer auch über Lösungen berichten. Und bevor das eingeführt wurde, hat man sich ja auch gefragt, wie können wir denn über Probleme berichten, ohne über Probleme zu berichten? Ja, nee, du kannst drüber berichten, du musst nur einen anderen Umgang damit finden. Und das würde ich mir bei so Internetphänomenen auch wünschen.
Ja, okay, das gibt mir gerade Hoffnung. Und fallen wir da jetzt eigentlich auch unter deine Kritik, weil wir jetzt auch wieder drüber labern?
Das wollte ich dich auch gerade fragen, glaubst du?
Ich würde sagen, wir verkaufen das jetzt einfach als Meta-Meta-Kritik. Wir stehen über allem.
Wir sind super Meta-Meta. Also wir sind mehr Meta als Facebook, würde ich sagen.
Okay. Wenn du jetzt schon die Chance hättest, was wäre denn dein Sommerloch-Feminismus-Thema gewesen?
Ich glaube, ich baller einfach das Erste raus, was mir einfällt. Dann würde ich sagen Femizide, weil da kann man nie oft genug drüber schreiben, weil es so dermaßen strukturell verankert ist, ne? Also die Gewalt und Tötung von Frauen aufgrund von Hass gegen Frauen. Und für mich landet das einfach viel zu oft in irgendeiner Sensationsberichterstattung, ne? Wir kennen alle die Buzzwords, so Familiendrama und Ehestreit, was das Ganze einfach ins komplett falsche Licht rückt. Und ich denke mir dann halt so, wenn ihr gerade schon Zeit habt, weil irgendwie sonst nichts Spannendes passiert, dann verwendet die Zeit halt auf so strukturelle Sachen, wie zum Beispiel Femizide. Weil da hat man nämlich im Alltagsgeschäft gar keine Zeit für.
Könnte man einfach mal am Anfang des Jahres so eine Liste öffnen und da einfach so Themen reinpacken, wo man während der Recherche merkt, da gibt es noch so viel mehr, lass es mal fürs Sommerloch aufheben. So.
Die Sommerloch-Themenliste sollte man machen.
Und dann kommen wir zu unserem Off-Topic des Monats. Jetzt hatten wir heute schon zwei Themen, bei denen man eigentlich bei beiden so ein bisschen was Aktives für sich mitnehmen kann, finde ich. Ne? Also beim Thema Talahorn mit diesem Begriff einfach reflektierter umgehen oder andere darauf ansprechen, wenn man das Gefühl hat, sie droppen das gerade in einem diskriminierenden Kontext. Und bei Brad kann man ja auch einfach mal ausprobieren, bei dieser Welle, die gerade noch da ist, mitzuschwimmen und sich da einfach von den Konventionen der Gesellschaft mal loszureißen und mal in sich reinzufühlen, wie sich das so anfühlt und das vielleicht auch einfach mitzunehmen, auch wenn Brad vielleicht irgendwann abgeebbt ist und kein Begriff mehr ist. Und bei unserem Off-Topic dieses Mal gibt es irgendwie auch eine Möglichkeit, aktiv zu werden. Denn es gibt eine Seite, Init heißt die, das ist auch ein Verein, die bieten quasi eine Plattform für Petitionen an. Und dann gibt es noch einen anderen Verein, Pro-Choice, der sich für mehr Selbstbestimmung von schwangeren Frauen einsetzt. Und die beiden haben zusammen gerade einen Instagram-Post abgesetzt, in dem sie nochmal Aufmerksamkeit auf den Artikel 218 lenken.
Kurz ein Reminder an der Stelle, Artikel 218. Ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland ist grundsätzlich rechtswidrig. Er bleibt jedoch straffrei, wenn er in den ersten 12 Monaten der Schwangerschaft vorgenommen wird.
Hallo, hier ist Luise aus dem Schnitt. Noch eine kurze Richtigstellung. Wir meinten natürlich, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland bis zur 12. Woche legal sind und nicht bis zum 12. Monat.
Die schwangere Frau muss sich außerdem vorher beraten lassen. Und ausdrücklich nicht rechtswidrig ist eine Abtreibung nach einer Vergewaltigung und bei Gefahren für das Leben oder die körperliche oder seelische Gesundheit der Schwangeren. Also zusammengefasst, es ist eine Straftat, abzutreiben, die straffrei bleibt unter bestimmten Umständen. Und solange etwas aber insgesamt als Straftat gilt, muss man sagen, kann man es nicht als Recht ins Grundgesetz packen, wo es aber hingehören würde, wenn man reproduktive Selbstbestimmung ernst nehmen würde.
Und eigentlich gab es da Bestrebungen. Es gab nämlich eine Expertinnenkommission, ich spreche bewusst von Expertinnen, da waren nämlich wirklich nur Frauen drin, die ihren Bericht zu diesem Thema im April dieses Jahres vorgelegt haben und sich für eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruches bis zur 12. Woche aussprechen, aber auch deutlich kommuniziert haben, dass die Regierung dann selber wirklich nochmal entscheiden soll, bis zu welcher Woche und wie da die Gegebenheiten sind. Aber das war ihre Empfehlung. So, und seitdem hat man eigentlich nichts mehr von der Regierung dazu gehört. Es steht aber im Koalitionsvertrag, der verspricht nämlich das selbstbestimmte reproduktive Recht, also dass Schwangere mehr Rechte bei diesem Thema bekommen. Und dieser Instagram-Post, von dem ich eben gerade gesprochen habe, weist da jetzt auch mit ein paar namhaften Frauen, wie zum Beispiel Christina Lunz oder Theresa Bücker, die sich oft für diese Themen einsetzen, nochmal hin, dass jetzt gerade vor dem Hintergrund des Rechtsrucks in Europa Frauenrechte wieder extrem bedroht sind und man da wirklich unbedingt was machen sollte.
Deswegen haben sie sich auch was überlegt. Sie haben ein Tool entwickelt, wo man seine Postleitzahl eingeben kann und dann wird sozusagen automatisch ein Brief aufgesetzt oder ein Mail-Inhalt aufgesetzt. Und das kann man dann an die zuständige abgeordnete Person schicken. Im Sinne von, das soll einfach vielfach bei der Bundesregierung landen, dass Menschen damit ein Problem haben. Also man will damit Druck ausüben und einfach die Leute, die gerade noch in der Regierung sind, aber es vielleicht ja nicht auf ewig sein werden, darauf hinzuweisen, dass das ein Thema ist. Wir verlinken euch diesen Post, wo das auch alles nochmal genauer drin steht, auch in den Shownotes.
Ja, und damit würde ich sagen, haben wir auch unser Sommerloch gefüllt mit dieser Folge. Danke euch fürs Zuhören. Was haltet ihr denn von den beiden Phänomenen? Habt ihr da eins vielleicht gar nicht mitbekommen? Oder feiert ihr eins komplett oder gar nicht? Schreibt uns da gerne mal auf Instagram oder per Mail an hallo@xy-podcast.de.
Und klickt auch gerne auf die Glocke bei Spotify, um immer einen netten Reminder zu bekommen, wenn eine neue Folge von uns da ist. Abonniert unseren Podcast, wo auch immer es geht. It's for free, it's for you. Lasst ein paar Sterne da, wenn es euch gefallen hat. Wir würden uns freuen.
Und wie immer gilt natürlich, teilt diesen Podcast sehr gerne mit allen, die das Thema eurer Meinung nach interessieren könnte oder auch sollte. Ciao.
Ciao.